Ja, es ist erstmal wieder wirklich schön, hier vorne stehen zu dürfen, predigen zu dürfen. Wie die meisten wissen, hatte ich ja eine kleine Auszeit, einen Monat jetzt im Januar, weil Blanka und ich beschenkt worden sind von Gott mit unseren Zwillingen, Levi und Zoe. Und wir sind richtig glücklich, dass die beiden kerngesund sind und mega süß sind. Das war mir persönlich auch sehr wichtig, dass sie das wären. Es gibt ja Leute, die sagen, Babys sind immer süß. Ich habe da eigentlich eine andere Meinung, aber Gott sei Dank, der Herr ist gnädig und gut. Charakterschule Ehe ist mein Thema. Es wäre jetzt nicht mein absolutes Wahlthema gewesen, aber ich wurde gefragt, ob ich im Rahmen der Marriage Week über Ehe spreche. Und somit habe ich mir diesen Titel dann auch ausgesucht. Ich möchte gleich mal starten mit einer kleinen Geschichte. Ich bin jetzt 8 Jahre verheiratet oder bald 9 Jahre, 8,5. Und die Blanka habe ich in Schweden kennengelernt, meine Frau, als ich auf der Bibelschule war und das theologische Seminar dort besucht habe. Und als wir dann so zusammengekommen sind, war es der Blanka total wichtig, dass wir uns vorbereiten auf die Ehe. Ja, also ich muss auch dazu sagen, damals habe ich gesagt, die nächste Frau, mit der ich zusammen bin, das wird auch meine Ehefrau sein. Somit habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, ist die Blanka die Richtige für mich? Und habe das wirklich vor Gott auch bewegt und sie hat dasselbe mit mir getan. Und dann war klar, das Ziel ist gesetzt. Wenn wir in eine Beziehung gehen, dann soll diese Beziehung auch in die Ehe münden. Also haben wir keine Spielchen gemacht, sondern wir haben uns da entschieden, gleich von Anfang an. Und dann ging es los. Ja, dann hat die Blanka gesagt, Mensch, ich würde gern, dass wir uns ein bisschen vorbereiten. Und sie hatte da so eine CD vom Pastor Kong He aus Singapur, aus der City Harvest Church. Das ist eine Gemeinde mit ungefähr 20.000 Mitgliedern. Also muss das ein guter Prediger sein, ein guter Mann sein, der sollte was über Ehe wissen. Und so haben wir uns die CDs angehört. Und ich bin regelmäßig dabei eingeschlafen. Und es war schon so die erste Beziehungskrise, die wir dann hatten, ja. Die Blanka total aufmerksam und hat da jedes Wort aufgesogen und ich sage, sie schaut drüber und ich voll am Pennen, ja. Und dann hat sie mich regelmäßig auch aufgeweckt und ich habe gesagt, ey Blanka, das ist mit dieser Theorie, das Learning by Doing, das ist mehr mein Ding, ja. Und da hat dann die Charakterschule auch schon begonnen. Also Charakterschule, Ehe, ich sag mal so, man wird tatsächlich nackt voreinander mit der Zeit und es ist nicht nur körperlich, sondern der andere oder der Partner kriegt einen echten Einblick in dein Seelenleben und meistens ist es so oder sollte so sein, dass der Ehepartner einen selbst auch wirklich gut kennt, in- und auswendig kennt. Natürlich kann man nicht alles kennen vom anderen, aber somit ist natürlich eine Beziehung zwischen Mann und Frau in einer Ehe so das Tiefste, was es an Beziehung auf dieser Welt gibt. Könnt ihr dazu Amen sagen? Amen. Gut, ich möchte mal kurz Ehe nochmal definieren. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir Ehe definieren. Also was braucht es in einer Ehe? Könnt ihr mal das bitte einblenden? Ein Mann, den Herrn Jesus und eine Frau. Ehe. Okay, also ist ganz wichtig. Nicht divers. Könnt ihr sehen? Ja. Danke. Mal wieder ein kleines Wortspiel, ja. Ich habe mir gedacht, M und F und J, irgendwie das klappt nicht so, ja. Aber Gott sei Dank haben wir eine wunderbare Sprache. Ein Mann, den Herrn Jesus und eine Frau. Und das ist auch ganz wichtig, die Reihenfolge. Also vor allem die Mitte ist wichtig. Man könnte natürlich auch die Frau oben setzen und den Mann unten. Aber der Herr Jesus, unser Herr Jesus, sollte das Zentrum einer jeden Ehe sein. Amen. Das ist so wichtig und ich sag mal, das ist auch der Grund, warum es bei Blanka und mir funktioniert. Halleluja. Gut, ich möchte eine biblische Grundlage schaffen. Und dazu möchte ich mit euch 1. Mose vor allem anschauen, 1. Mose 1, also Buch Genesis. Und ich werde mal ein paar Verse lesen und dann einen wesentlichen Vers lesen. 1. Mose 1, 4. Er hat das Licht geschaffen und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. In Vers 10 lesen wir, und Gott nannte das trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 12, und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. 17 und 18. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Also geht es um Sonne, Sterne und Mond. Und Gott sah, dass es gut war. 21. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und ganz am Schluss, und hier 25, und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und dann im Vers 31 geht es um die Erschaffung des Menschen. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Also sehen wir 7 Mal, wo Gott ganz klar betont, alles, was ich geschaffen habe, war gut. Ja, sag mal zu deinem Nachbarn, du schaust gut aus, du bist gut. So wie du bist, bist du gut. Aber der Schöpfungsbericht ist ja nicht nur das Kapitel 1 von 1. Mosebuch, sondern auch Kapitel 2. Und im Kapitel 2 lesen wir das erste Mal, dass Gott etwas nicht so gut fand. Und da steht in 1. Mose 2, 18, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut. Sagt mal alle, es ist nicht gut. Oh Gott, es war so gemurmelt. Nochmal, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Sag mal alle Gehilfin. Nein, Spaß. Ja, den musste ich einfach raushauen, sorry. Nein, also ihr seht, der Mann ist gut. Mann und Frau sind sehr gut. Ja, und nicht der Mann ist das Ebenbild Gottes, sondern Mann und Frau sind das Ebenbild Gottes. Also spiegelt der Charakter einer Frau und der Charakter eines Mannes die Eigenart eines Mannes und die Eigenart einer Frau, die zwei spiegeln Gott wider in seiner Art, wie er ist. Also wir Menschen, als Mann und Frau hat er uns geschaffen in seinem Ebenbild. Das ist total wichtig, dass wir das verstehen. Und übrigens, in einer Ehe gibt es auch nicht divers, sondern es gibt Mann und Frau. Period. Mehr gibt es da leider nicht. Ich habe nicht mehr zu bieten. Da gibt es tatsächlich nicht mehr. Gut, was ist das Ziel in einer Ehe? Und ich hab mir da ein bisschen Gedanken gemacht, was ist überhaupt das Ziel einer Ehe? Ich glaube, das Ziel einer Ehe ist es, miteinander zu verschmelzen, eins zu werden. Auch das können wir nachlesen im ersten Buch Mose, wo es dann heißt, in Kapitel 2 von Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Martin Luther hat gesagt, nicht nur ein Fleisch sollen sie sein, also dass sie eine körperliche Einheit bilden, sondern auch eines Sinnes und auch in ihrem Benehmen und in ihrem Verhalten sollten sie eins sein. Und aufgrund der Tatsache, dass Mann und Frau so unterschiedlich sind, das so ziemlich das Unterschiedlichste, was es gibt, ja, ist es natürlich vorausgesetzt, dass es Trouble geben wird in einer Ehe. Ja, allein die Tatsache, dass wir so unterschiedlich sind, wird dazu führen, dass es zu Konflikten kommt. Und da beginnt dann auch tatsächlich die echte Charakterschule. Wenn dann natürlich auch noch Kinder mit dazukommen, wie es jetzt bei uns der Fall war, wird das Ganze noch ein bisschen verschärft in einer Familie dann. Genau. Vers 25 steht, also wenn wir das jetzt weiterlesen, ne, sie werden ein Fleisch sein. Und dann steht in Vers 25, und sie waren beide nackt. Der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und ich denke, das ist auch ein gutes Bild für die Ehe. Man soll sich nicht schämen für das, wer man ist, sondern in einer Ehe gibst du dich preis mit all deinen Stärken und all deinen Schwächen, mit all deinen Unzulänglichkeiten, aber auch mit all deinen Qualitäten. Und das gehört zu einer Ehe dazu. Du kannst nicht angezogen in die Ehe gehen und vom anderen aber erwarten, dass er sich auszieht, sondern das müssen schon beide machen. Sonst kann keine Liebe, kann der Liebesakt nicht vollzogen werden, ja? Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch auf seelischer und geistlicher Ebene. Gut, ich möchte es nochmal kurz betonen, hier einfach vorlesen, was im Wort Gottes steht. 1. Mose 1, 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Heute möchte ich von Ebenen der Unterschiedlichkeiten sprechen und ich habe da ein paar Ebenen mitgebracht. Und so die erste Ebene ist eben Mann und Frau. Und der erste große Unterschied ist, dass Männer Jäger sind und Frauen Sammler. Was sammeln Frauen? Handtaschen und Schuhe. Ja? Männer sammeln das nicht. Ich habe euch ein paar Videos mitgebracht. Ich habe zwei Videos dabei, weil ich die zwei Videos einfach so genial finde, weil sie so gut darstellen, wie unterschiedlich Mann und Frau sind. Kurze Frage mal, wer kennt denn alles von euch King of Queens, die Serie King of Queens? Ja, doch einige, ja. Ich habe die, als ich so 16, 17 war, hatte ich mal, oder 17, 18, hatte ich mal so eine Zeit, wo ich arbeitslos war. King of Queens war mein täglicher Begleiter. Ja. Spielt mal bitte das Video ab von der Schere.
Hey, weißt du, wo die Schere ist?
Mit Sound.
Hey, weißt du, wo die Schere ist?
Doug, wir leben in diesem Haus seit über 9 Jahren. Okay? Und die Schere liegt schon immer an demselben Platz. Und trotzdem fragst du mich 3-mal die Woche, wo sie denn ist. Nicht zu vergessen... Die Brotsäge, den Pfefferstreuer, den Bratenwender. Ich sag dir mal etwas, Schatz. Ich hab es satt, ständig in meiner Küche den Reiseleiter zu spielen. Zu viele kostbare Momente wurden verschwendet, weil ich dir zeigen musste, wo was liegt. Also lerne, lerne! Ich meine, wenn ich sterben sollte, wie wendest du die Pfannkuchen? Wie würdest du dir jemals wieder ein Brot schneiden? Würdest du nur da sitzen, bitter weinen und ganz hilflos verhungern, bis jemand käme, der dir helfen würde? Nein, würdest du nicht. Du würdest... dir lieber merken, wo etwas liegt. Ja, also komm schon, Schatz, bitte. Los, versuch's. Finde die Schere allein. Versuch's mal. Na los, Baby. Kannst du es schaffen? Geh schon.
Ich hab sie.
Du hast sie. Du hast sie. So schwer war das doch nicht.
Nein, eigentlich nicht.
Was suchst du jetzt?
Tesafilm.
Ist es nicht herrlich? Ist so typisch und ich muss echt sagen, ist nicht so, dass ich das bewusst mache, aber so ziemlich jeden Tag frage ich Blanka, wo was ist. Ich stehe vorm Kühlschrank und suche die Butter. Und ich suche und suche und ich finde sie einfach nicht. Und ich sage zur Blanka, Blanka, wo ist die Butter? Wir haben keine Butter mehr. Und sie sagt, im ersten Fach links. Ich so, oh, da ist er tatsächlich. Und Männer haben andere Augen als Frauen. Ja? Wir schauen anders. Männer haben so diesen Blick. Schum. Frauen haben diesen Blick, zack, ja. Eine Frau steht im Supermarkt vor dem Regal und die schaut einfach geradeaus und hier nimmt sie das, 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 zack. Und wir Männer scannen durch, wumm, wumm, wo ist was? Und deswegen ist das alles sehr schwierig für uns. Also bitte habt Verständnis. Charakterschule Ehe. Es fängt an mit einem Verständnis für den anderen, okay? So, gehen wir zum nächsten Punkt, die Kommunikation zwischen Mann und Frau. Und da habe ich euch auch ein Video mitgebracht. It's not about the nail. Film ab.
It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head. And it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop.
Yeah. Well, you do have a nail in your head.
It is not about the nail.
Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there...
Stop trying to fix it.
No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing...
You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen.
See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail
out. See, you're not even listening now.
Okay, fine. I will listen. Fine.
It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them.
Yeah, that sounds really hard.
It is. Thank you. Ow!
Oh, come on. Ow. If you would just...
Don't! Try to see things my way.
Do I have to keep on talking? Also für die, die jetzt Englisch nicht können, nochmal eine Übersetzung, ja? Also... die Frau hatte Schmerzen und sagt so, Mensch, ich habe so dieses Gefühl in meinem Kopf und es tut so richtig weh. Und der Mann sagt, ja, aber da ist ein Nagel in deinem Kopf und wenn du den einfach rausnehmen würdest, wären diese Probleme verschwunden. Und sie so, nein, darum geht's aber nicht. Ich möchte. Und dann erst so hat er geschaut und sie wollte einfach nur, dass er zuhört und versteht, wie sie sich fühlt und nicht das Problem löst. Und das ist so typisch für uns Männer. Auch ich musste das erleben, ja, dass manchmal Blanka nicht eine Problemlösung braucht, also an die Männer alle, ja. Wusstet ihr, dass die Frauen die Lösung kennen auf die meisten Probleme? Und trotzdem teilen sie sich mit. Während wir ein Problem haben und die Lösung kennen, dann teilen wir uns nicht mit, sondern wir lösen das Problem. Aber Frauen brauchen einfach den Zuspruch des Mannes oder den Zuspruch der Freundin. Und auch das ist so ein krasser Unterschied zwischen Mann und Frau, die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Wisst ihr, wenn Druck kommt, wenn richtig viel Druck auf uns lastet, ja, und da ist eine große Aufgabe steht uns bevor, eine große Herausforderung steht uns bevor. Männer tendieren dazu, also ich spreche jetzt allgemein, nicht alle Männer, es gibt immer Ausnahmen, aber im Allgemeinen, Männer tendieren dazu zu schweigen, während Frauen dazu tendieren zu reden. Und sie reden viel darüber. Und sie essen Schokolade dabei und sie packen die Taschentücher aus. Und wusstet ihr auch, dass Männer Gefühle haben? Männer haben tatsächlich Gefühle. Manchmal schaut es nicht so aus. Ja, aber wir reden einfach nicht so extrem über unsere Gefühle. Ja, und ich weiß das, weil wenn Frauen sich treffen, da wird dann über die Gefühle gesprochen und dann wird über alles gesprochen, was einen so bewegt. Wenn Männer zusammenkommen, dann wird, wisst ihr, worüber gesprochen wird? Ja, über den Film, den man anschauen will, über das Bier, welches man trinken will und über die Pizza, die man sich bestellen soll. Und that's it. Und wir Männer fühlen uns richtig gut. Und es ist fast wie Seelsorge für uns. Ja? Und Probleme sind einfach gelöst. Ja? Frauen denken laut, Männer normalerweise nicht. Ein Mann hat durchschnittlich 4000 Worte, die er am Tag verwendet und sagt, eine Frau 8000. Ja, und das ist ein Problem, weil wenn der Mann auf der Arbeit ist, 8 Stunden lang, dann verbraucht er normalerweise seine ganzen 4000, kommt nach Hause, sagt nichts mehr und die Frau hat noch 4000 im Petto. Ja, und dann haut sie das raus und der Mann wird überrollt. Und die Frau versteht nicht, warum er nicht antwortet. Auch das ist so ein Ding. Wenn du dreijährige Kinder hast, eine Tochter und einen Sohn, die dreijährige Tochter hat doppelt so viel Wortschatz wie der Sohn. Auch das ist tatsächlich erwiesen. Eine Frau ist multitaskingfähig, ein Mann nicht. Ja? Und die Frau beschwert sich dann darüber, warum der Mann das alles nicht gleichzeitig kann. Und auch das, da muss man Verständnis füreinander haben. Auch was auch ein krasser Unterschied ist zwischen Mann und Frau. Frauen gehen gemeinsam aufs Klo. Aber wenn ich jetzt meinen Kumpel Franz hernehme, ja, und zu ihm sagen würde, hey Franz, könntest du mit mir auf die Toilette kommen? Würde mich jeder komisch anschauen. Ja, zu Recht auch. Was soll er dort tun? Versteht ihr das? Ja? Oder Blanka war letztens so sie hat ja ihre Freundinnen, ja. Und bei Freundinnen ist es so, dass das Körperkontakt voll normal ist. Ja, da wird sich umarmt, man kuschelt sich gemeinsam unter eine Decke, wenn man einen Film sieht, ja. Aber stellt euch mal vor, der Franz und ich machen das. Ja, da kommen falsche Gedanken hoch bei den Leuten, ja. Einfach weil wir anders sind. Mann und Frau sind komplett unterschiedlich und das müssen wir erkennen und müssen wir auch akzeptieren. Das ist die erste Ebene der Unterschiedlichkeit. Dann gibt es eine zweite Ebene, nicht bei allen, aber bei vielen, ist es oft die Kultur. Bei Blanco und mir ist es definitiv so, ich bin Deutscher und sie ist eine Latina, ja. Ursprünglich aus El Salvador, bei ihr ist das Ganze noch ein bisschen komplexer, weil sie in Schweden aufgewachsen ist. So, und jetzt prallen zwei Kulturen aufeinander und das hat Konfliktpotenzial. Also einmal die Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau hat Konfliktpotenzial, aber auch die Unterschiedlichkeit von Kulturen hat Konfliktpotenzial. Zum Beispiel, die Lateinamerikaner sind viel beziehungsorientierter als wir Deutschen. Wir Deutschen sind sehr aufgabenorientiert, während die Latinos beziehungsorientiert sind. Und deswegen ist es so, wenn ein Deutscher einen Kumpel auf dem Weg zur Arbeit trifft, wird er nicht groß sich aufhalten lassen, weil er pünktlich bei der Arbeit sein möchte, weil er aufgabenorientiert ist. Aber ein Latino, wenn der einen Kumpel auf dem Weg zur Arbeit trifft, der unterhält sich und dann Küsschen links, Küsschen rechts und dann wird noch kurz ins Café gegangen, Kaffee getrunken und dann kommt er natürlich zu spät zur Arbeit. Also ihr seht, da gibt es Unterschiede, die kulturell bedingt sind und auch die müssen wir erkennen und müssen sie auch einfach akzeptieren. Und ganz wichtig, wenn wir über Kultur sprechen und auch über Mann und Frau, über Geschlechter sprechen, da gibt es kein richtig und falsch erstmal, sondern wir müssen einfach sehen, es ist anders. Wir sind anders. Dann die dritte Ebene und diese Ebene hat definitiv jeder, ist die Familienkultur. Ja, ich bin ein Höfig und die Blanca ist eine geborene Diaz. Ja, und ich habe eine lange Zeit gedacht, Mensch, Manuel Diaz würde sich eigentlich auch cool anhören, ja. Aber sie ist Blanca Höfig geworden. Halleluja. Also, ich habe euch ein paar Unterschiede mitgebracht. Was unterschiedlich sein kann, ist die Art, also wie du aufgewachsen bist. Sind deine Eltern geschieden oder sind sie zusammen? Hast du nur einen Elternteil? Das spielt eine große Rolle bei der Erziehung. Und dann später auch die Art und Weise, wie du Ehe verstehst und Ehe lebst. Auch das müssen wir einfach mit im Blick haben. Dann, bist du ein Einzelkind gewesen oder hast du Geschwister? Auch das kann komplett unterschiedlich sein. Wenn du in einer Großfamilie aufgewachsen bist, fallen dir gewisse Dinge leichter. Wenn du als Einzelkind aufgewachsen bist, fallen dir gewisse Dinge einfach nicht so leicht. Dann der Lebensstandard. Aus was für einem sozialen Hintergrund kommst du? Ja, hatte deine Familie viel Geld? Oder bist du aus eher ärmlicheren Verhältnissen gekommen? Und auch das, wenn da so zwei aufeinanderprallen, die in dem Punkt komplett unterschiedlich sind, dann geht es gleich zum nächsten Thema, nämlich der Umgang mit Finanzen. Wie geht man mit Finanzen um? Das kann auch komplett anders sein. Hat man ein gemeinsames Konto innerhalb einer Ehe oder hat man zwei getrennte Konten? Ja, auch da kommt echt drauf an, was man so erlebt hat von daheim. Dann Religion ist auch so ein Punkt. Religion, manche sind mit einem anderen religiösen Hintergrund aufgewachsen. Vielleicht auch bedingt dadurch, dass sie von woanders herkommen, ja, seien es Araber. Wir haben jetzt ganz viele Muslime hier in Deutschland, ja, aber es gibt auch den Hinduismus, den Buddhismus. Also was ist so der religiöse Hintergrund? Weil der spielt auch eine große Rolle. Und dann als einen weiteren Punkt habe ich mir hier aufgeschrieben, eine Streitkultur. Auch das gibt es in einer Familie. Hier möchte ich kurz einhaken. Blankas Familie hat eine ganz andere Streitkultur als meine Familie. In Blankas Familie ist es so, wenn es ein Problem gibt, geht jeder in sein Zimmer und das Problem wird totgeschwiegen. Und es wird einfach unter den Teppich gekehrt. In unserer Familie ganz anders. Glaub mir, also die uns kennen, die wissen das, ja. Wenn wir ein Problem miteinander haben, dann wird es offen ausdiskutiert. Nicht immer wird nur diskutiert, manchmal geht es auch ein bisschen lauter zu, ja. So, und das erste Mal, als die Blanca dann so bei mir daheim war, als ich sie mitgebracht habe, hat sie auch noch nicht so viel Deutsch verstanden, hat sie gedacht, ey, ihr streitet doch die ganze Zeit. Nee, das Ding ist, wir reden einfach sehr laut. Das ist auch so ein Ding, ja. Und auch da musste sie sich erstmal dran gewöhnen. Also ihr seht, auch da gibt es krasse Unterschiede. So, dann die nächste Ebene ist die, dass du als Person deine ganz krassen Eigenarten hast, ja. Und Blanka und Manuel sind auch komplett unterschiedlich, ja. Es beginnt schon, dass ich eher extrovertiert bin, sie eher introvertiert ist. Dass ich kämpfe damit abzunehmen, ja. Sie kämpft damit zuzunehmen. Auch das ist ein krasser Unterschied. Da geht es dann um Ernährung, ja. Wie hart es ist für mich, wenn sie Chips essen kann, Schokolade essen kann und so weiter und ich muss zuschauen, ja. Weil ich weiß, wenn ich es nur anschaue, nehme ich zu. Dann, sie ist dunkel, ich bin hell. Sie ist klein, ich bin groß. Ja, da oben ist die Luft dünner. Ja, mein Magen verarbeitet Essen ganz anders als ihrer. Auch das ist ein großer Unterschied. Also ihr seht, wir sind anders. Und ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass wir anders sind. Und Einheit, weil das ist ja das Ziel von Ehe, dass man eins wird. Einheit ist nicht Gleichheit. Das ist so wichtig. Die Blanka soll nicht Manuel werden und der Manuel soll nicht Blanka werden. Sondern wir, so unterschiedlich wie wir sind, müssen einander ergänzen mit unserer Eigenart und mit unserer Art. Und das ist, was ich uns heute mitgeben möchte. Damit beginnt Charakterschule, dass du nicht den anderen versuchst zu verändern, sondern dass du bei dir anfängst. Das ist total wichtig, dass wir das verstehen, weil es vieles rausnehmen wird an Konfliktpotenzial. Und dann eine ganz wesentliche Ebene ist die Herzensebene. Und jetzt geht es um Dinge, wo man schon von richtig und falsch sprechen kann. Weil jeder Mensch ist sündig. Jeder Mensch ist unvollkommen. Jeder hat Fehler. Jeder. Und jetzt kommen hier zwei fehlerhafte Menschen zusammen. Und wisst ihr, ich muss immer wieder an dieses Beispiel denken. Mit Paulus, als er Jesus begegnet ist, war es so, dass er die erste Zeit blind war. Ja, die 3 Tage, er war blind. Und er hat nichts gesehen. Er hatte nur noch Augen für Jesus gehabt. Damit Paulus sich in Jesus verliebt, musste er ihn so sehen, wie er tatsächlich ist. Bitte folgt mir, es ist total wichtig. Warum ist das so? Weil Jesus perfekt und vollkommen ist. Je näher du an Jesus rankommst, desto mehr verliebst du dich in ihm, auch vom Gefühl her, weil er vollkommen ist. Aber Liebe macht auch blind. Ja, und normalerweise ist es so, wenn man sich so kennenlernt, da gehen die Gefühle mit einem durch und man wird blind vor Liebe und was man nicht sieht, sind die Schwächen des anderen. Und vielleicht ist es auch total wichtig, dass es so ist. Ja, für manche ist es so wichtig, dass dieses Gefühl, dieses Verliebtsein da ist, damit man überhaupt diesen Schritt wagt, in die Ehe zu gehen. Und man verschließt die Augen, das ist so eine Art Automatismus vor den Schwächen des anderen. Ja, und normalerweise ist es dann so, je näher du an den Partner oder an die Partnerin rankommst, desto mehr wird dir bewusst, was da an Schwächen vorhanden sind. Und das schockiert viele. Und viele kommen mit dieser neuen Erkenntnis und Offenbarung nicht klar. Und deswegen gibt es so viele Scheidungen und Trennungen. Und es ist traurig, weil die Leute heute Nein sagen zu einer echten Charakterschule, sondern sie wollen ein schnelles Patentrezept, wie alles ganz schnell wieder funktioniert. Oder es ist eine Wegschmeißgesellschaft, in der wir leben. Ja? Wenn es nicht passt, wird es in die Tonne getreten. Und da möchte ich heute meine Stimme laut machen, das ist nicht gut so. Was wir brauchen ist echte Liebe. Nicht nur ein Verliebtsein, sondern ein Verliebtsein, das in eine echte Liebe mündet. Also ist es so, seht ihr den Unterschied? Gott ist vollkommen, Mann und Frau sind es nicht. Und Paulus war blind für alles Negative, damit er nur Augen für Gott hat. Und wir sind blind am Anfang für die Unzulänglichkeiten des anderen. Aber dann in einer Ehe, wenn wir diesen Schritt gehen, die Hochzeit ist vorbei, und jetzt geht's so richtig los, ja, man zieht zusammen, man lebt in einer Wohnung, da gehen einem die Augen auf. Und da ist es jetzt, und da kommt's jetzt, ne? Also wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Die ganzen Unterschiedlichkeitsebenen, das ist eine Sache, mit denen du konfrontiert bist. Die andere Sache ist aber dann auch, dass du konfrontiert bist mit dem Herzen des anderen. Das sind Verletzungen im Herzen des anderen, das sind negative Erlebnisse im Herzen des anderen, das sind, da steht ein echter Mensch vor dir, ja, der alles preisgibt, der wirklich bereit ist, nackt zu werden vor dir. Und dann sind wir erstmal schockiert. Ich kann mich auch erinnern, als wir zusammenkamen, so das erste Jahr war ein richtig hartes Jahr. Da sind die Fetzen geflogen, kann ich euch sagen. Ja? Ja, wir haben uns gestritten. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Ja? Wir haben Fernsehen geschaut beziehungsweise Blanka hat Fernsehen geschaut und dann habe ich einfach den Fernsehdrücker von ihr, die Fernbedienung von ihr genommen und habe umgeschaltet, ohne zu denken, habe einfach umgeschaltet und allein dieses kleine Ding hat schon was richtig hochgebracht. Ja? Und am Ende hast du uns noch gesehen, wie wir an dem Wohnzimmertisch gerannt sind. Ja, und sie hat versucht, die Fernbedienung von mir zu nehmen. So Sachen halt, ja. Und da habe ich realisiert, es ist absolut wichtig. Und ich möchte da nur zwei Sachen erwähnen heute, was du unbedingt brauchst, damit diese Charakterschule-Ehe auch gut funktionieren kann. Opferbereitschaft und Vergebungsbereitschaft. Der Stefan Krämer hat es mal sehr gut gesagt. Wer zu etwas Ja sagt, muss zu etwas anderem Nein sagen. Wenn du Ja sagst zu deiner Frau oder zu deinem Mann, dann musst du zu etwas anderem Nein sagen. Und du wirst in gewisser Weise ein Stück beschnitten, deiner Freiheit beschnitten. Ja? Und auf einmal realisierst du, es geht nicht nur noch um das Ich, das I, das stolze I, sondern es geht um uns beide. Es geht um den anderen auch. Und in dem Moment, wo du realisierst, es geht auch um den anderen, da beginnt Charakterschule. Ob du das willst oder nicht, die Frage ist, wie reagierst du drauf? Schwänzt du die Schule oder gehst du in den Unterricht? Setzt du dich dem aus oder fliehst du? Und ich möchte uns alle dazu, ob du verheiratet bist oder nicht, ob du schon sehr lange verheiratet bist oder noch kurz verheiratet bist, gerade frisch. Wir müssen Ja sagen dazu. Wir dürfen den Unterricht nicht schwänzen. Wir müssen uns der Charakterschule aussetzen. Opferbereitschaft bedeutet auch, Kompromisse einzugehen, auf den Partner einzugehen. Aber das Wichtige an der ganzen Sache ist, dass es beide tun müssen, nicht nur immer einer. Ja? Dass nicht nur immer einer Erbarmen hat. Ehe, einer hat Erbarmen. Ja, ist auch eine Definition. Aber es ist eine falsche Definition. Beide brauchen Erbarmen. Ja? Also diese Opferbereitschaft, Nein zu sagen zu gewissen Dingen, gewisse Dinge abzustellen, die vielleicht der andere nicht mag. Und da wird's schwer. Dann das nächste ist Vergebungsbereitschaft. Fehler geschehen immer wieder. Und zwar ein ganzes Leben lang. Ich hab mir gedacht, bei dem Thema Charakterschule, Ehe, hat es ein Ende? Nein, es hat kein Ende. Es ist, selbst wenn du 60, 70 Jahre verheiratet bist, immer noch eine Charakterschule. Also ist es ist es was Tägliches. Und dafür brauchen wir Gott und müssen verstehen, wie er tickt, damit wir das annehmen können und den anderen so behandeln, wie Gott ihn behandeln würde. Kennt ihr noch dieses Band, was viele hatten für eine Zeit? WWJD, What would Jesus do? Was würde Jesus jetzt tun? Und glaub mir, es ist so wichtig, dass wir uns die Frage täglich stellen, was würde Jesus jetzt tun? Wie würde Jesus jetzt in der Situation reagieren? Also es ist einmal dieser, Stürme werden kommen, es ist einmal dieser Sturm von innen, das sind diese ganzen Charakterschwächen, die einfach da sind, vielleicht ist der eine ungeduldig oder der andere braucht ein bisschen länger Zeit, um wirklich dann zu vergeben, ist eingeschnappt, ja. Ich muss sagen, vielleicht ist es nur bei uns so, aber ich glaube, das kann man so allgemein sagen, Männer haben es oft leichter zu vergeben und zu vergessen, während bei Frauen das ein anderer Prozess einfach ist, ja, weil es tiefer geht. Ja. Und dass wir wirklich lernen, einander zu vergeben. Ich sage mir immer, was hat Gott mir alles vergeben? Wie gnädig war er mir? Wie gnädig ist er mir jeden Tag neu? Wenn er mir so gnädig ist, warum kann ich nicht Gnade meiner Partnerin zeigen? Und es ist so wichtig, dass wir das tun und wieder neu aufgreifen und lernen. Es können aber auch Stürme von außen kommen. Ich möchte heute ein bisschen jetzt auch abschließen mit einem Zeugnis von mir erzählen. Wir hatten einen Sturm, der 8,5 Jahre angedauert hat. Und zwar war es die Krankheit von Blanka. Und es war echt nicht leicht, damit umzugehen. Und das ist eine Sache, ich sag mal, damit hast du nicht gerechnet. Das kam auf einmal, hat sich gezeigt und jetzt war es da und du musst damit umgehen. Und es war ein echter Sturm. Und ich sag mal so, wenn wir Gott nicht gehabt hätten, wäre diese Ehe gescheitert. Definitiv, an dieser Krankheit. Das hat so viel mit sich gebracht, Kinderlosigkeit für 8 Jahre. Das war richtig tough. Eine Schwester kam mal auf mich zu und hat gesagt, ey, wenn wir 8 Jahre keine Kinder gehabt hätten, wären wir heute nicht mehr zusammen. Und ich muss euch sagen, es ist Gnade, 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 dass Blanka und ich heute zusammenstehen mit 2 Kindern. Gott ist groß, er ist gut. Ja, und können wir gern dem Herrn klatschen. Aber es war eine echte Charakterschule für mich. Blanka hat an Endometriose geleidet. Ich sage es bewusst so, weil ich Glauben habe, dass sie jetzt durch die Schwangerschaft und alles geheilt ist, in Jesu Namen. Hat an Endometriose geleidet und die Symptome sind komplett unterschiedlich. Ja? Manche Frauen haben extrem viel Schmerzen, andere nicht. Und es ist auch ein recht unerforschtes Gebiet. Also war es für uns ein Hammer. Wir sind von Arzt zu Arzt gerannt. Wir sind zu unterschiedlichsten Fachärzten gegangen und haben um Hilfe gesucht und keine Hilfe gefunden. Teilweise haben Ärzte sie nicht ernst genommen. Und dann ging es natürlich ab. Dann war da die Frage, hey Gott, warum ist es so? Warum bin ich krank? Warum heilst du mich nicht? Warum, warum, warum? Diese Warum-Frage kann einen töten. Und dann war ich hier ganz vom Typ her ganz anders, auch gar nicht so betroffen wie sie. Ich hatte irgendwo schon immer Glaube, hey, Gott wird sie heilen. Gott wird ein Wunder tun. Gott wird uns Kinder schenken. Aber es war halt immer die Warum-Frage. Und mein Problem war, und da musste ich charakterlich echt zulegen. Einmal, weil bin ich ein sehr ungeduldiger Typ. Damit hat Gott echt gearbeitet. Wenn du mehr Geduld fragst, es ist eine taffe Frage. Die kann schon eine Konsequenz nach sich ziehen. Wenn du geduldiger werden willst, ich glaube, ich wurde geduldiger in dieser Zeit. Gott hat mich wirklich da auf die Probe gestellt und es war nicht leicht. Dann das Nächste, wo er an mir gearbeitet hat, war mein Einfühlvermögen. Ich konnte mich einfach nicht hineinversetzen in Blankas Situation. Es war echt schwer für mich. Sie hat gesund ausgesehen von außen. Ich konnte es nicht sehen. Das war auch hart. Aber Gott hat mir auch da geholfen. Ist jetzt ein bisschen emotional. Ja. Aber es ist auch gut. Ja, wir Männer haben Gefühle, habe ich ja vorhin gesagt. Und ihr seht, also da ist ein Sturm von außen gekommen und ich wurde konfrontiert mit meinen eigenen Schwächen. Und jetzt musste ich durch diese Schule. Und glaubt mir, es gab Momente, wo ich einfach gern geflohen wäre. Ich hatte keinen Bock. Ich schaff das nicht. Aber Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir einen Gott, der uns nicht verlässt, der uns nicht aufgibt. Er ist der uns schult. Er ist der mit unserem Charakter umgeht. Und das habe ich gelernt in dieser Zeit. Jetzt zum Schluss kam dann nochmal so eine richtig krasse Situation und es war der ganze Geburtsprozess von Blanka. Ja, am Anfang war es so, dass die Zoe mit dem Kopf nach unten lag und alles hat nach einer normalen Geburt ausgesehen. Ja, spontane Geburt. Das war auch unser Wunsch, dass beide Kinder so auf die Welt kommen. Und irgendwann so kurz, ich glaube eine Woche vor Geburtstermin ungefähr oder 2 Wochen davor, der Bauch ist gewachsen und wir haben gesagt, hey, wir müssen einfach nochmal nachschauen, ob alles passt, ob alles gut ist, sind dann in die Haller Wiese gegangen. Und haben da nochmal nachgeschaut, Ultraschall gemacht und die Kinder haben sich beide gedreht, also völlig crazy. Sie waren dann beide mit den Köpfen zu Blankas Linken. Dann haben wir gesagt, okay, unter den Umständen braucht es einen Kaiserschnitt. Ja? Und somit haben wir einen Termin ausgemacht. Und am Tag, am 4.1., als wir dann ins Krankenhaus gegangen sind, alles sah aus wie Kaiserschnitt, haben wir nochmal nachgeschaut. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die Kinder haben sich nochmal komplett gedreht. Die waren dann nicht mehr mit den Köpfen zur Linken, sondern zur Rechten. Müsst ihr euch mal vorstellen. Also nicht, aber nicht, dass sie irgendwie in guter Lage gewesen wären, sondern es sah immer noch nach Kaiserschnitt aus. Interessant war, die Blanka hatte eine Woche davor den Eindruck gehabt, es wird ein Kaiserschnitt. Ich spüre das. Irgendwie empfinde ich, dass Gott sagt, hey, das wird ein Kaiserschnitt. Und dann kamen natürlich einige und haben gesagt, nein, hey, und das ist nicht so und denk nicht so und so weiter. Und sie so, was kann ich, was soll ich sagen? Ich fühle es so. Naja, und dann war es tatsächlich so. Okay, dann wurde sie, wurde alles vorbereitet, Blanka im OP-Saal. Ich habe mich dann angezogen, musste warten wieder auf die Geduldsprobe. Ich stand aus und ich habe gedacht, ja, haben die jetzt die Kinder ohne mich geholt. Ja? Es hat alles sehr lange gedauert irgendwie, so gefühlt. Und ich bin dann reingekommen in den OP-Saal. Und da lag die Blanka mit dem Kopf. Ich habe ihren Kopf gesehen, dann war da dieses Tuch, viele kennen das, ne? Und dahinter ist dann der Körper. Die haben eine PDA gesetzt, dass die Blanka einfach bei Bewusstsein ist, aber nicht spürt. So, und ich war dann an ihrem Kopf gesessen und es lief alles wunderbar. Ja? Es hat ein bisschen krass ausgesehen, so ja, wurde da gezogen und ich so, Blanka, hast du Schmerzen? Ich so, müssen wir sofort aufhören? Sie so, nee, es hat ein krasser Druck, die drücken da rum und machen. Und ich habe nur die ganze Zeit dieses Blutsauggerät gehört. Ja, und es war alles so ein bisschen, naja, und auf jeden Fall, dann kam der erste Schrei. Kennt ihr das, diesen Schrei? Ah, herrlich, ich liebe es. Ja, und da haben sie das Kind gebracht, ja, haben sie uns gezeigt, wir haben das Kind angeschaut, ich so, wow, ich wusste nicht, ob es das Mädchen oder der Junge ist, aber mega süß. Ja, und dann habe ich natürlich gleich gefragt, wer ist es? Ja, und dann die so, das ist das Mädchen. Und dann direkt eine Minute später kam dann der Junge und er hat auch geschrien, ja, wie gerade eben gezeigt, ja. Ich kann es auch gerne nochmal, ich weiß, ihr wollt es eigentlich nochmal hören. Ja, und dann haben sie die beiden ins andere Zimmer und haben die da untersucht und so. Und dann ging aber die ganze Problematik los. Auf einmal sind alle rumgerannt. Ihr müsst euch vorstellen, da waren Anästhesisten, Ärzte, Hebammen und Arzthelfer und so weiter. Und alle sind auf einmal nervös geworden, rumgerannt. Und dann hat irgendwann die Ärztin geschrien, ich weiß nicht genau, Inkrede Plazenta hat rumgeschrien, wir brauchen Blutkonserven, die verliert viel Blut, sie verliert viel Blut, und ich habe nur die ganze Zeit dieses Blutsauggerät gehört, ja, und dann auf einmal die ganzen Blutspritzer an diesem Tuch, und da lag die Blanka hat dann auf einmal gesagt, ey, mir wird schlecht, ist blass geworden, der Blutdruck ist in den Keller gegangen, und für mich war das eine extreme Situation. Und ich habe realisiert, irgendwas stimmt nicht. Ich habe gefragt, was ist los? Und ich so, Herr Höfig, das ist kompliziert, aber wir haben alles im Griff. Ich so, schaut aber nicht so aus. Ja? Ey, die sind da rumgerannt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja? Und dann habe ich immer, es war der Hammer, wie Gott da bei mir war. Ne? Und da ging es auch wieder, es geht ja tief. Gott möchte mit unserem Charakter arbeiten. Ich wusste, was tut man in so einem Moment? Man betet. Dann habe ich mich zu Blanka gelehnt, ich habe einfach ein simples Gebet gesprochen und ich habe versucht, viel über unsere Kinder zu reden, viel über die Babys, dass sie einfach da bleibt, dass sie wach bleibt. Und irgendwann inmitten dieser krassen Situation kommen auf einmal zwei Hebammen mit unseren zwei Kindern und halten uns die Kinder ins Gesicht. Für die Blanka war das der Hammer, die absolute Motivation. Für mich war es eher ein bisschen komisch. Ich so, ey, hier kämpfst du auf der einen Seite um das Leben deiner Frau und dann auf einmal hier dein süßes Kind. Ich konnte mich gar nicht so richtig so, ich wusste nicht, soll ich mich jetzt freuen oder nicht. Naja, und dann auf jeden Fall war es so, die Situation war nach wie vor total crazy. Und da haben sie zu mir gesagt, Herr Höfig, Sie müssen jetzt gehen. Ja, sie müssen sich um die Kinder kümmern. Ich sehe, aber was ist mit meiner Frau? Seid ihr schon am Nähen oder was ist los? Ne? Nee, ja, es dauert alles ein bisschen länger, aber ne, sie müssen gehen. Ich bin gegangen, dann haben sie mich in irgendein Zimmer abgestellt. Dieses Zimmer hatte nicht mal eine Tür, sondern nur einen Vorhang. Da war ich mit meinen zwei Kindern, der Levi, die ganze Zeit am Schreien. Ja, das ist so eine kleine Meckerliese. Und die Zoe ganz gechillt in ihrem Bettchen gelegen. Dann habe ich den Levi genommen, habe ihn zur Ruhe gebracht irgendwie. Ja, so, und alles natürlich noch ein bisschen, ne, mit dem Köpfchen und so, musste er aufpassen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber du kannst ja nicht das eine Kind mit Liebe überschütten und das andere geht leer aus. Ne? Also habe ich den Levi wieder reingelegt, die Zoe genommen, Levi genommen. Also ich war echt beschäftigt. Ja. So. Und dann Da habe ich den Levi in der Hand gehabt und auf einmal höre ich Allahu Akbar. Ich so, was ist jetzt los? Dann irgendein Patient außen hat einen Anruf bekommen. Ich so, gleich Levi die Ohren zugehalten, in den geistlichen Kampf gegangen. Ja. Halbe Stunde hieß es, halbe Stunde und dann kann ich die Blanka sehen. Halbe Stunde war vorbei, keine Blanka. Ich so, wo ist meine Frau? Ich will unbedingt meine Frau sehen. Und dann haben sie gesagt, Herr Höfig, wir wissen nicht, wann sie kommt. Es ist im Moment immer noch alles sehr kompliziert. Und in dem Moment ging es dann richtig in meinem Kopf ab. Ich so, was ist? Ich habe mich bei Gott beschwert. Gott, was ist das für ein Tausch? Ich krieg zwei Kinder, verliere aber meine Frau. Das sehe ich nicht ein. Das will ich nicht. Und dann wurde ich richtig getestet. Weil in dem Moment hatte ich nichts mehr im Griff. Kennt ihr diese Momente, wo du einfach nichts machen kannst? Die absolute Machtlosigkeit. Und das war genau so ein Moment. Ich habe mich komplett machtlos gefühlt. Ich habe gesagt, ich kann nichts. Ich würde am liebsten reinstürmen und mitmachen und der Ärztin in die Arme greifen, aber ich konnte nichts tun. Also habe ich in dem Moment gebetet. Ich habe gesagt, Gott, ich lege alles, all meine Sorgen, all meine Ängste, all mein Vertrauen, ich lege es auf dich und ich bitte dich, dass du jetzt hier ein Wunder tust. Nach eineinhalb Stunden kam dann völlig verschwitzt die OP-Ärztin zu mir und hat gesagt, also Herr Höfig, Ihre Frau ist außer Lebensgefahr und sie liegt jetzt auf der Intensivstation und Sie können ungefähr in 10 Minuten zu ihr gehen. Und das war für mich die absolute Gebetserhörung und es hat mich so mit Glück erfüllt. Meine zweite Frage war dann direkt, wie schaut es mit der Gebärmutter aus? Können wir noch Kinder kriegen? Da hat sie ein bisschen komisch geschaut. Ich sage, ja, das ist mir wichtig. Ja, einfach nur abzuchecken, ob auch alles läuft. Und dann hat sie gesagt, alles gut, ja, aber es braucht halt jetzt Zeit, ne, dass alles heilt. Was schlussendlich der Fall war, ist, dass die Plazenta verwachsen war mit der Gebärmutterwand und die mussten die quasi rausreißen, also eine der Plazenten. Die andere, also Blanka hatte ja zwei zweieiige Zwillinge. Und das Ding ist, wenn die Blanka jetzt keinen Kaiserschnitt gehabt hätte, sondern eine spontane Geburt, wäre die Möglichkeit sehr, sehr hoch gewesen, dass sie es nicht überlebt hätte. Also müsst ihr euch mal vorstellen, wie Gott in Kontrolle ist. Er hat gewusst, was kommt. Er hat sie vorgewarnt und er hat alles wunderbar geführt. Und glaub mir, auch das sind so Momente, wenn du Jesus im Zentrum deiner Ehe hast, der Herr Jesus, das ist, wo du wirklich wachsen kannst, auch in solchen Situationen. Und egal, wie die Situation ausgegangen wäre, ich weiß, Gott ist gut. Und es ist so wichtig, dass wir es verstehen. Und auf jeden Fall, das war der schönste Moment, als wir dann zu viert in dem Zimmer waren. Wir waren vereint und alles war gut. Kinder haben eine Top-Wertung bekommen, 10 von 10. Ja, also richtig kerngesund. Und ich möchte da einfach an der Stelle nochmal Gott alle Ehre geben, denn er hat uns beschenkt, reichlich beschenkt. Also ihr seht, Stürme kommen und dein Charakter ist sehr entscheidend, ob du in diesen Stürmen stehst oder nicht. Nicht dein Charme, nicht deine charismatische Art, sondern dein Charakter ist entscheidend, ob du stehst oder nicht. Und dein Charakter ist auch entscheidend, ob deine Kinder etwas Gutes sehen in dir oder nicht. Und deswegen Charakterschule Ehe. Lass das Thema uns alle ganz neu aufgreifen und wirklich uns an die Arbeit machen, weil es ist auch Arbeit. Amen.